Bist du bereit?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Bist du ganz sicher?
Ja.
Ich dachte, du bist ein Blender. Kann ich dir die Antwort jetzt glauben?
Vielleicht.
Du bist ein Blender.
Ja.
Ja, das ist ja mal eine steile These. Hast du deine Doktorarbeit gefälscht oder wieso bist du ein Blender?
Nee, irgendwann hat sich bei mir so eine Meinung rausgebildet, dass die Leute bestimmt irgendwann entdecken, dass ich eigentlich nichts weiß.
Aha.
Mhm. Das heißt, ich musste immer ganz besonders gut sein, alles immer ganz besonders genau vorbereiten, weil es hätte ja rauskommen können, dass ich eigentlich so gut gar nicht bin.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat doch irgendwer ganz... Wer hat das gesagt?
Keine Ahnung.
Aber das ist doch eigentlich eine sehr weise, gute Einstellung, oder nicht?
Also, je älter ich werde, desto weiser wird das tatsächlich und desto mehr vertraue ich tatsächlich auch drauf, dass die Antwort aus dem sogenannten Nichts kommt.
Ja.
Aber als ich jung war, war das schlichtweg anders.
Okay, das heißt, es löst sich durch Alter?
Bei mir auf jeden Fall.
Okay, dann können wir alle einfach abwarten, oder?
Ja, die Weisheit des Alters heißt es ja nicht umsonst. Ja.
Wie lange hat es bei dir gedauert?
Oh ja, ziemlich lange. Also ich bin ja jetzt im Rentenalter neuerdings und ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen würde ich sagen, so vielleicht die letzten 4-5 Jahre, dass ich da so mehr Vertrauen habe in das Wissen, in die Weisheit, in das mir Vertrauen, mich nicht mehr bis auf den letzten Satz vorbereiten zu müssen, sondern einfach das mitzunehmen, was sich zeigt.
Aber man kann ja auch ein Blender sein, wenn man sich auf den letzten Satz vorbereitet hat, ne?
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Ne?
Also man weiß es nie so genau.
Ist das nicht was viele Leute haben? Dieses Gefühl, dass Leute rauskriegen, ich bin gar nicht so gut oder ich weiß nicht so viel? Also das kommt doch bestimmt nicht so selten vor, oder?
Also ganz ehrlich, das ist wirklich interessant, dass du das jetzt fragst, weil ich habe gerade gelesen von der neuseeländischen Ministerpräsidentin, die zurückgetreten ist und die genau dasselbe Phänomen hat. Ja. Und es gibt dafür sogar einen Fachbegriff, aber den habe ich schlichtweg schon wieder vergessen.
Ja, Politiker.
Ja. Ja, aber die haben festgestellt, dass das im Wesentlichen nur Frauen betrifft.
Und ja?
Ja, die haben das mal irgendwie untersucht und die Männer haben das schlichtweg nicht. Ob man das jetzt so vereinfacht sagen kann, das weiß ich nicht. Also dafür habe ich die Studie nicht gelesen. Aber ich finde es interessant, dass wenn du mit Frauen sprichst, dass viele Frauen sagen, ja, und irgendwann kommt bestimmt raus, dass irgendeiner feststellt, dass ich das doch nicht so gut kann.
Hm. Aber wie ist es denn jetzt bei dir? Kannst du es gut?
Meine Arbeit, die ich nicht mehr als Arbeit ansehe, sondern wirklich als mein Leben, kann ich gut, richtig gut.
Ja? Was ist deine Arbeit?
Ja, das ist das, was ich mit Menschen mache, die kommen, um mich um Rat zu fragen. Und es gelingt mir wirklich, rauszuhören, wo die Kraft liegt und in welche Richtung man das vielleicht entwickeln kann, sodass es ihnen am Ende immer ein bisschen besser geht, wenn sie mich verlassen, sage ich jetzt mal so, also aus dem Zimmer gehen oder auch beim Telefonat, das finde ich am faszinierendsten, also dass das wirklich auch über, ohne dass man sich sieht, über hunderte von Kilometern trägt, also das ist schon, habe ich selber auch am Anfang echt nicht für möglich gehalten, aber erfahre ich im Alltag wirklich häufig.
Manchmal muss man Sachen ausprobieren, das habe ich auch schon gemerkt.
Ja, stimmt.
Dann denkst du so, oh shit, das funktioniert ja doch.
Man sollte dann keine falschen Glaubenssätze haben wie, ach lass das mal oder so, sondern man sollte es wirklich probieren. Lass da mal die Finger von.
Auch wenn die Muffe geht.
Das wird sowieso nichts.
Lampenfieber.
Ja, das habe ich letztens auch gesagt. Ich bin jetzt gerade in einen Kurs gestartet und den habe ich jetzt zum 6. Mal. Halten wir den ab. Und ich bin morgens hingefahren durch die Baustelle und habe gedacht, boah. Und trotzdem hast du jetzt, also du fühlst dich nicht unsicher oder so, aber du fühlst dich irgendwie, kannst du das wirklich? Hättest du nochmal über die Papiere gucken müssen? Und dann habe ich echt gedacht, ja, aber das ist so wie bei einem Schauspieler. Man hat einfach Lampenfieber.
Ja.
Ja? Aber in dem Moment, wo ich in dem Kurs drin bin, wo ich anfange, was ich ja im Übrigen auch seit ein paar Jahren mache, wirklich mit den Leuten als erstes zu atmen, bin ich ganz da. Ich bin dann wirklich präsent, ich bin Teil des Raums, ich bin Teil der Gruppe und dann ist alles gut. Also dann trägt die Stimme, dann trägt das, was ich weiß, was ich kann, aus dem Nichts.
Wenn man jetzt böse ist, würde man sagen, ein Schauspieler ist ja auch ein Blender, weil der spielt ja dann irgendwie
was. Ja, der spielt eine Rolle, ne?
Ja.
Ja. habe ich mich anfangs auch oft gefragt, spiele ich jetzt hier einfach nur eine Rolle? Und tatsächlich bei einer, bei meiner allerersten großen Ausbildung der Aufstellungsarbeit war das so. Also das geht ja zurück auf Bert Hellinger. Ja. Und dann habe ich dann in der Gruppe gesessen und ich habe die Gruppe angeleitet und dann habe ich irgendwie was kommentiert und dann habe ich der Teil in mir, der mich beobachtet hat, hat gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Du redest ja jetzt wie so ein Pastor. Du redest ja jetzt so wie Hellinger. Willst du vielleicht mal deinen eigenen Stil finden? Ja. Und das war wirklich wie so ein Schalter. Und ich habe dann echt angefangen, ja, andere Texte zu suchen, wirklich mehr auf das zu achten, was aus dem Raum kommt. Und irgendwann hatte ich wirklich meinen ganz eigenen Stil. Also das ist auch die Rückmeldung dann von den Leuten gewesen, die entweder selbst auch in Hellinger-Gruppen waren oder so. Die Arbeit hat sich einfach gewandelt und es wurde wirklich mehr meins.
Mach es Verena-mäßig.
Ja.
Ganz schwierige Aufgabe für jeden.
Nein, ja. Ich bin nicht das Maß der Dinge. Also ich leite eher an dazu, dass die Menschen Wahlfreiheit haben, also besser wählen können, nicht ferngesteuert sind durch Glaubenssätze, Trigger oder sonst irgendwas. Und sie sollen es bitte auf ihre Weise machen. Also so, dass sie damit fein sind.
Ja, man möchte aber so gerne einen guten Tipp haben und es dann genauso machen. Das ist ja eigentlich, das ist ja immer so die Erwartung. Ne? Weil jetzt nochmal die Rolle im Positiven. Du bist ja wirklich in der Rolle, also nicht in der Schauspielrolle, sondern in der Therapeutenrolle, sage ich mal. Wo du ja gewisse Professionalität oder wenn dir jemand leid tut, ja gut, da musst du ein bisschen sachlich bleiben natürlich auch wahrscheinlich, ne? Oder? Und gucken, oder?
Ja, ich tick da auch, ein bisschen anders.
Ich bin
als
gespannt.
Ich tick da auch ein bisschen anders als die anderen, weil es ist egal, ob einzeln oder in der Gruppe. Ich sage immer, ich schwimme im selben Fluss.
Ja.
Ich bin nur gerade ein paar Meter weiter vorne und kann dir den Schwimmring werfen.
Okay.
Aber ganz vieles, bis auf Nahtod, habe ich echt live erlebt. Also es gibt wenige Situationen, die ich nicht schon mal ansatzweise erfahren hätte. So, das ist vielleicht eben Teil der Lebenserfahrung oder auch der eigenen Lebensgeschichte. Und dann ist ja immer die Frage, was mache ich draus? Also wie gehe ich damit um? Ne? Gehe ich ins Leid? Bleibe ich im Leid? Im Selbstmitleid vielleicht auch? Oder entwickle ich was draus? Ja? Womit ich vielleicht auch dem einen oder anderen Hilfestellung geben kann? Oder, wenn jemand meine Geschichte näher kennt, dann auch Vorbild sein kann, dass man sich wirklich transformieren kann, dass man Dinge echt verändern kann.
Wenn ich mich in dieser Therapie- und Coaching-Szene so umgucke, dann habe ich manchmal oder öfter das Gefühl, dass viele Leute so eine Coach- oder Therapeutenausbildung machen, weil die eigentlich selber was haben und sich denken, ah, bevor ich mich jetzt auf die Couch lege, da lerne ich es lieber und dann kann ich mich selber mitbehandeln.
Ja.
Und ich das finde ich nicht so glücklich, glaube ich, weiß ich nicht, aber wie war das bei dir? Also warum hast du beschlossen, nicht nur deine eigenen Fragen zu beantworten und dein eigenes Leben zu regeln, sondern warum willst du anderen helfen? Warum machst du das?
Also primär ist es tatsächlich entstanden aus dem Leitsatz meiner Großmutter, die ich sehr geliebt habe, die gesagt hat, zum einen, sie stirbt an einem Lungenkrebs, was sie auch getan hat. Und zum zweiten hatte sie aus meiner Sicht damals, da war ich ja so 10, 11, eine depressive Persönlichkeit. Und ich habe mich da schon gefragt, ist sowas förderlich? Also gibt es so Persönlichkeitstypen, die zwangsläufig in irgendeiner Krankheit enden, wenn man nichts ändert? So. Und ja, das war tatsächlich dann auch die Motivation für mich, Medizin zu studieren. Mhm. Das habe ich schon mit 10 Jahren beschlossen, habe meine Eltern ziemlich genervt, weil es gab früher so einen Glaubenssatz, da sind wir wieder, wer nicht gut Mathe kann, der kann auch kein Latein. Und dann wollten die mich in Französisch stecken und habe ich gesagt, nee, das geht nicht, ich muss Latein lernen, weil ich will Medizin studieren. Also das hat meine Eltern echt zu Weißglut gebracht und die mussten mich dann auf einer Schule anmelden, wo ich Latein ab der 7. Klasse machen kann.
Okay.
Und ja, ich habe tatsächlich Medizin studiert. Zwischendrin habe ich auch mal stark gezweifelt, ob das eine gute Entscheidung war. Aber unterm Strich muss ich sagen, es war die Triebfeder, also dieses innere Leitbild, was ich hatte, war tatsächlich die Triebfeder, dieses Studium durchzuziehen. Weil so von meiner Kreativität her entspricht mir das nicht wirklich, aber es ist eine gute Basis für das, was ich heute mache.
Ja. Du arbeitest nicht mehr als Ärztin?
Das kann man, glaube ich, nie ganz ablegen.
Okay.
Also, dass man das dann auch isst in gewisser Weise. Also, dieses Wissen kann ich ja nicht mehr verleugnen. Und ich habe aber versucht, das so auf eine ganzheitliche Weise also zu betrachten. Also ne, nicht nur Ärztin zu sein, geht ein bisschen in die Heilpraktiker-Richtung, geht ein bisschen in die Therapeuten-Richtung. Und ich habe mal böse Worte geerntet von einer meiner Lehrerinnen, als ich gesagt habe, ich versuche wirklich Körper, Geist und Seele zu heilen. Dann hat die zu mir gesagt, ob ich nicht ein bisschen hybrid wäre, also überheblich. Aber ich bin dabei geblieben.
Ja, ich fand das früher immer, dann bist du zum Arzt gegangen und dann hast du irgendwas gehabt und wenn der nicht mehr wusste, dann hat er gesagt, der ist psychisch. Ne? Und dann hast du gesagt, der hat nur keine Ahnung. Ne? Und heute gehst du zum Arzt, dann schreibt er dir was auf und dann denkst du, auch psychisch wäre mir jetzt fast lieber, müsste ich keine Tabletten nehmen. Wie ist das bei dir? Also bist du eine klassische Schulmedizinerin oder bist du auch da ein bisschen anders?
Ich bin auch da ein bisschen anders. Also ich habe ja dann Homöopathie gemacht, also was ja unter Medizinern verschrien ist, häufig, also bei einigen will ich jetzt mal sagen, oder wo jetzt ja wieder Petitionen laufen, weil das Gesetz das verbieten will. Also ich habe tatsächlich auch mal, als es noch gar nicht dieses Thema mit C gab, ging es ja immer schon drum, auch Kinder impfen oder nicht impfen. Auch da habe ich ja einen Kinderarzt gefunden, der mit mir zumindest beide Seiten beleuchtet hat. Das war mir immer wichtig.
Ja.
Und genauso war das auch innerhalb meiner medizinischen Ausbildung, dass ich dann tatsächlich ganz bewusst ein Jahr lang auf einer Krebsstation gearbeitet habe. Oh. Und dann ist ja die Leitung dieser Krebsstation schon zu Beginn zu mir gekommen und hat gesagt, also das eine wollen wir mal klarstellen. Wir arbeiten mit der Uni zusammen und hier geht es um Studien. Ich brauche keine Hexe.
Du bist die Hexe.
Ich bin die Hexe, weil ich gesagt habe, ich will aber schauen, ob es den Leuten wirklich was bringt, ob es die Lebensqualität verbessert. Ich will nicht nur Statistik lesen, sondern ich will einfach gucken, was macht das mit dem Menschen und wie wird der Mensch da drin begleitet.
Ich meine, es ist ja im Grunde auch eine praktische Verbindung. Ne? Also diese Psyche, die sich irgendwie somatisiert oder dann hast du körperliche... Also wenn du beides weißt, ist ja eigentlich auch nicht ganz unpraktisch, hätte ich jetzt gesagt. Ne?
Nee, es ist sehr wertvoll.
Ja, um es vorsichtig auszudrücken. Ich hatte bei den systemischen Aufstellungen, die du auch machst, irgendwas gelesen nach Bert Hellinger, da ging es um dieses Leben. Das klingt so, als gäbe es noch andere.
Dieses Leben?
Ja, stand da.
Ja, also das ist ja immer eine philosophische Frage und eine Glaubensfrage vielleicht. Also ja, ich frage tatsächlich Menschen manchmal im Rahmen von Gesprächen, ob sie daran glauben, dass wir nicht das erste Mal hier sind, sondern dass wir vielleicht schon mehrere Leben hatten und dass wir auch in diesem Vorleben schon verschiedene Erfahrungen gesammelt haben. Also das könnte man jetzt auch so übersetzen, dass ich vielleicht schon eine alte Seele bin, ja, und dass ich auch in bestimmten Kontexten alte Leben oder alte Seelen treffen, nochmal wieder im Leben.
Okay.
Auch vielleicht, weil es gemeinsame Themengebiete gab und man dann heute vielleicht was auflösen darf, was man zu einer anderen Zeit nicht geschafft hat.
Ein Leben ist ja schon schwer, jetzt kommen da noch mehrere dazu. Ja.
Das kann es aber auch einfacher machen, wenn es einem gelingt, Dinge aufzulösen.
Ja. Ja,
und okay. Da bin ich der Meinung, dass zum Beispiel, wenn wir Eltern sind, was ich ja auch bin, Mutter, dass wir Eltern den Auftrag haben, unsere Sachen abzuarbeiten, damit unsere Kinder das nicht tragen müssen oder wollen, aus Liebe natürlich. Die merken es ja auch häufig nicht, aber so setzen sich halt Muster in Familien fort, dass unbewusst irgendjemand meint, er könnte jemandem eine Aufgabe abnehmen. Und wenn die Eltern das merken, dann ist es toll, wenn die kommen und quasi ihre Sachen bearbeiten, dann haben es die Kinder ein bisschen leichter.
Was machst du denn jetzt heute alles? Also du hast dein eigenes Life-Coach Verena, ne?
Ja.
Und?
Ja, ich arbeite noch in einer Klinik für Psychosomatik. Das ist auch witzig, weil ich also eine tiefenpsychologische Ausbildung genossen habe, jetzt aber in einem Zentrum für Verhaltenstherapie.
Ja, und die hatten Platz für eine Hexe?
tatsächlich ja. Der Leiter der Klinik, wir haben ganz lange tatsächlich zusammengearbeitet und wir haben uns sozusagen respektiert. So, und der wusste von meinen, sag ich mal, ganzheitlichen Ansätzen und so weiter. Und der fand es eigentlich faszinierend, weil wir haben uns kennengelernt im Kontext, als ich Begutachtungen gemacht habe für das Gesundheitsamt tatsächlich. Und er war dann sozusagen derjenige, wenn ich gesagt habe, boah, da denke ich jetzt aber echt, der hat psychisch mehr auf den Schultern, als dass er jetzt zum Beispiel in eine Reha müsste. Der bräuchte eigentlich eine intensivere Behandlung. Mhm. Und mit diesen Menschen und mit diesen Fragen durfte ich mich immer an ihn wenden. Und ja, leider hat er das häufig bestätigt oder für die Patienten und Menschen dann zum Vorteil, weil die dann auch bei ihm einen Platz bekommen haben. Und dann war immer so die Frage, können wir auch anders zusammenarbeiten? Witzigerweise habe ich da auch einen relativ großen Freiraum jetzt, weil ich da digitales Coaching mache für Patienten, die in der Reha waren. Da habe ich die Möglichkeit, die über ein halbes Jahr noch weiter zu betreuen, immer durch halbstündige Gespräche. Und es ist interessant, weil ich da sehr befreiend fand, den Satz eines Kollegen, der gesagt hat, denkt immer dran, es ist nur ein Coaching und keine Therapie. Also setzt nur Impulse. Ja? Und das hat für mich was sehr Befreiendes. Also diese Möglichkeit, einfach einen Impuls zu setzen und tatsächlich auch zu erleben, welche Wirkung einfach nur ein Impuls hat auf Menschen.
Ich hatte dich unterbrochen. Du warst so bei der Klinik, ne? Weil mich doch die Integration einer Hexe sehr interessiert hat.
Ja.
Aber mach mal weiter. Was machst du noch?
Ja, die Aufstellungsarbeit habe ich bis heute als einen ganz, ganz wesentlichen Teil meiner Arbeit behalten. Die mache ich also sowohl im Gruppenkontext, mache ich für Kollegen, die mit Intervisionen arbeiten wollen, also das heißt eigene Themen mit einem Aufstellungskontext anschauen wollen. Dann habe ich Body Talk, das habe ich dann 2010, glaube ich, begonnen. Da ging es um ein bisschen was anderes. Bei Aufstellungen der große Themenkomplex Absichtslosigkeit. Bei Body Talk ist der große Themenkomplex Prioritäten. Beides gemeinsam hat aber einen ganz wichtigen Moment. Das heißt, ich muss, wenn ich diese Arbeit mache, sowohl die Aufstellungsarbeit als auch Body Talk, im Grunde genommen alles vergessen, was ich medizinisch weiß. Ich muss mich einfach auf das Feld einlassen. Wirklich auf das, was im Feld sich zeigt. Und das finde ich einfach eine große Herausforderung einerseits. Und ich weiß noch am Anfang, als ich Aufstellungsarbeit gemacht habe, ich fand das so schade, dass ich diese Absichtslosigkeit nicht in meinen Alltag integrieren konnte, ja. So, ich war so präsent für die Zeit, die ich da gearbeitet habe. Und dann ging der Alltag wieder los, Fieberkrämpfe der Kinder und dies und das. Und dann war ich wieder voll in diesem Getüt und konnte nicht diese Präsenz halten, die ich hatte dann in der Aufstellungsarbeit. Und beim Bodytalk ist es ähnlich. Also in dem Moment, wo man sozusagen am Tisch steht, weil in der Regel findet das auf der Liege statt, dass man am Menschen arbeitet mit seinem eigenen Körper-Geist-Wissen über einen Muskeltest oder eine bestimmte Körper-Geist-Absprache, die man mit dem Menschen trifft, geht es wirklich einfach zu vergessen, ob du eine Theorie hast oder so und wirklich nur so einen Flipchart abzufragen oder eben, wenn du ein bisschen weiter bist, halt die Informationen, die aus dem Feld kommen, gleich aufzunehmen und zu verarbeiten. Mache ich sonst noch was? Habe ich was vergessen? Praxis habe ich aufgehört und jetzt mache ich halt das Coaching. Da sind wir ja noch dabei, so ein gewisses Format zu entwerfen.
Für alle, die dich noch nicht kennen, du hattest eine Psychotherapiepraxis, wo man über die Krankenkasse ganz klassisch quasi hinkommen konnte.
Jupp.
Und die hast du jetzt nicht mehr und machst jetzt quasi, ja, machst jetzt privates Coaching, ne?
Mhm. Genau.
Ja. Ja. Gibt es noch ein dunkles Geheimnis von dir, was wir wissen müssen zum Schluss? Also ich finde das mit der Hexe ja gar nicht so ganz unsympathisch, ne? Weil dann hast du schon so ein bisschen mit Magie, ne? Und du zauberst es quasi wieder gut hin. Es gibt ja auch gute Hexen, oder?
Also grundsätzlich glaube ich, dass diese Menschen, die als Hexe verschrien wurden, Gutes bewirkt haben. Wobei man ja das auch relativieren kann. Also es gibt ja die Engelmacherinnen und so, ob das jetzt wirklich gut war oder gut ist, aber gut, da sind wir jetzt dabei noch in einem ganz zentralen anderen Thema. Das könnte man ja sehr weit diskutieren, also Selbstbestimmung über den eigenen Körper, das haben wir ja bis heute. Ja, Und es ist bis heute, wird es angeklagt, ob eine Frau das Recht hat, ja, ein Kind nicht auszutragen und unter welchen Umständen. Mhm. Ja. Es gibt so viele Kräuterfrauen oder es gab so viele Kräuterfrauen, dass es heute wird das wieder, sage ich mal, kommt es Gott sei Dank wieder, dass die Menschen sich beschäftigen mit dem, was wir haben, ob es der eigene Gemüsegarten ist oder eben wirklich Kräuter sammeln und wann man und wie man die verarbeitet und was die bewirken. Ja, ist ja, das heißt immer so schön, ja, ich verschreibe Ihnen jetzt ein pflanzliches Mittel. Sind alle Mittel irgendwo pflanzlich? Ja, und alles Wissen basiert auf dem ganz basalen Pflanzenwissen. Also von dem her.
Mit was komme ich zu dir?
Mit allem, was dir auf dem Herzen liegt.
Mit allem, was mir auf dem Herzen liegt. Sehr gut. Ja, und warum bei dir?
Weil ich dir ganz ehrlich auch sage, ob ich einen Ansatz für dich habe oder nicht.
Okay. Ja, und aber das kann bist du ja gar keine Blenderin. Also in dem Punkt zumindest schon mal nicht.
Ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich kann da an dieser Stelle oder zu diesem Zeitpunkt für dich nichts tun, dann kommuniziere ich das auch sehr deutlich.
Okay. Da ist es ja eigentlich, an der Stelle keine Blenderin zu sein, ist ja vielleicht wichtiger als noch an der anderen Stelle, oder?
Das entscheidet dann mein Gegenüber.
Das habe ich von einem sehr geschäftstüchtigen Arzt, der mir sowieso nicht helfen kann, mir aber erstmal alles Mögliche überschreibt, ne, oder?
Also ja, aber das ist ja deine Wahl. Ja. Und das habe ich ja gesagt. Also ich möchte, dass du die Selbstverantwortung übernimmst und wählst.
Okay. Ja, dann sind wir jetzt von der Blenderin zur Nicht-Blenderin, zur freundlichen, guten Hexe, die dir hilft in allen Lebensfragen. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn Verenas Licht sich dreht, ne? Oder?
Musst du nochmal wiederholen.
Nee, mache ich nicht. Ich bin jetzt in meinem Coaching. Ich habe alles vergessen, was ich über Moderation, Interviews und Coaching weiß.
Okay.
Das hat schon mal geklappt.
Schön.
Ich würde sagen, das war ein super Gespräch. Ich fand es total spannend. Jetzt ehrlich. Ich meine, wir kennen uns ja schon eine Weile. Und ja. Ich fand es trotzdem richtig cool.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Danke okay, für deine
dann würde ich sagen, wer Lust hat, sich zu melden, sehr gerne, oder? Mhm,
sehr gerne.
Was immer auf dem Herzen liegt, erstmal fragen, wer jener sagt, wie es ist.
Ja, genau.
Okay, cool. Danke.
Danke.